ist die Folge, die eigentlich nur für Mewise überhaupt erfunden wurde.
Ja.
Wir haben heute einen Gast aus Gladbeck.
Gladbeck, ja.
Na, ist das echt das Strahlen, weiß ich.
Ja, natürlich.
Michael Hübner, der ist Gladbecker, der ist gerade im Landtag für die SPD und er möchte Landrat werden und im Ruhrparlament möchte auch was werden. Hast du kritische Fragen zu Gladbeck?
Ich habe immer kritische Fragen.
Mach den mal, weil ich bin zu voll, ich kenne den und es kann sein, dass ich uns zu voll bin, ich brauche Ausgleich.
Ich schau mal.
Und das Schöne ist, der steht da schon, der weiß nicht, was wir geredet haben. Bitte schön, unser Gast heute. Ich habe nur Gutes gesagt.
Ja, das freut mich.
Wir dürfen uns nicht die Hand geben.
Auf keinen Fall. Wir haben Corona.
Michael, es geht auf keinen Tag. Ihr seid zu spät gekommen. Erste Team, was zu spät gekommen ist. Weil ihr als Provinzpolitiker hier in Essen in der Metropole nicht so...
Das würde ich so nicht gelten lassen halt. Erstens waren wir ein bisschen schon mal Karo an. Das finde ich schon mal sehr gut. Ich liebe ja Karo, habe extra meine Karo-Krawatte heute angezogen halt und ein anderes Hemd dabei. Aber wir waren vorher bei Monika Grieffahn und ich habe gesehen, die war... neulich schon mal bei euch. Und
ja, da, wir machen Kandidaten hier. Wir machen die Kandidaten der Herzen.
Das freut mich.
Oder? Machen wir doch, ne? Wir gehen jetzt arbeiten. Du links, ich rechts, wo die ganze Propaganda liegt und Milse hier an den Buzzerplatz, wo es dann richtig unangenehm für uns werden kann.
Das will ich hoffen, dass
es ein bisschen unangenehm wird.
Okay, machen wir.
Ja, machen wir.
Ich habe gesehen, mein Telefon ist nicht lautlos.
Ich habe es gehört.
Ich habe es gehört. Ich bin nervös. Shitty. Brauche ich doch jetzt auch gar nicht. So, wir haben Platz genommen, wir können loslegen und ich muss aber anfangen mit einem Disclaimer. Der heutige Gast, Michael Hübner, den kenne ich oder so. Also du bist ja ein großartiger Mensch, du kommst auch zum Geierabend.
Ja, das ist richtig.
Seit Jahren, also und ich gehe ihn aber nicht immer wählen, weil ich bisher noch gar keine Gelegenheit gehabt hätte, dich zu wählen. Und ob ich es mache, wird sich nach diesen 30 Minuten...
Ich bin mal gespannt.
So, Michael Hübner ist gar kein geborener Gladbecker, sondern der kommt aus Kirchhellen. Also das ist ein Beute-Gladbecker, nennt man das, glaube ich. Also richtig schön auf dem Dorf. Bist du dann auch groß geworden? Also Entertainment City?
Also es soll so gewesen sein, dass ich da 3 Jahre wo gelebt habe. Ich bin 1976 erst nach Gladbeck gekommen halt. Aber da ist 76 war Gladbeck auch schon im Kreis von Ingenhausen. Also von daher...
Das heißt, nachdem das klar war, gut. Ja. Jetzt muss ich nochmal die eine Nummer aufs eigene Haus machen. Michael ist gerade noch MDL, also Mitglied des Landtages für die SPD. Und dass er Landrat werden will, das haben wir hier ausgeheckt. Das war mit David Schraube und mir an diesem Tisch. Ja, das war irgendwie so eine Situation. Ich weiß nicht, wie es kam. Nein, ihr habt das natürlich als SPD ausgemacht, aber öffentlich gemacht. Ich wusste es nicht. Und dann redeten wir über die Wahl letztes Jahr im September und sagt, ja, Hübner. Und, so. Und dann, ich fand das ein bisschen dreist von mir und habe dann aber gleich eine Nachricht an dich geschickt, die werde ich jetzt
das
mal, weil das ist ja mein Text, den darf ich ja verkünden, ich habe dann geschrieben, ach so, wir haben dich im Podcast als möglichen Landrat ins Gespräch gebracht, hihi. War der Schock groß, dass irgendwelche Leute da so mit rauskommen?
Der Schock war nicht besonders groß halt, aber ich will dich auch an die Situation erinnern, als wir beim Geierabend mal zusammengestanden haben und da ging das auch schon mal in so eine Richtung und dann sagte er, wer könnte denn Landrat werden, der Kai macht nicht mehr so richtig. Lange. Und da fiel auf einmal der Finger auf mich von jemandem, auch relativ prominent in der SPD.
Ich weiß nicht.
Nein.
Aber ich wollte nur sagen, solche Nominierungsgeschichten, die werden ja immer in irgendwelchen Hinterzimmern ausgetragen. Dann ruft man an und sagt, kannst du dir vorstellen, wer macht das oder so. Wie kommt man dazu, wenn man im Landtag ist, was ein schöner Job ist? Ich glaube, innerhalb dieser Demokratie ist Landtag der schönste. Nicht so viel Arbeit wie im Bundestag, nicht so weit fahren und trotzdem schöne Visitenkarten und Hände schütteln, wenn irgendwie Neujahrsempfang ist. Warum hört man damit auf?
Weil man konkretere Arbeit machen möchte und ich habe das 10 Jahre lang gemacht im Landtag und ich finde, das ist ein Abschnitt gewesen, den ich gemacht habe, Landtagsarbeit für die Region, für den Kreis Rittinghausen, für die wunderschöne Stadt Gladbeck, aber dann habe ich gesagt, es gibt andere Herausforderungen und deshalb wollte ich wieder in die konkretere Arbeit rein als Landrat.
Und ich frage mich, ja, da komme ich gleich mal drauf, aber ich gucke mir das an und sehe ganz viele Flüchten sozusagen aus der Landespolitik, also Rainer Schmelzer, das ist ein Sozialdemokrat, der war mal Minister, der will auf einmal Bürgermeister von, Achtung, Lünen werden, auch schön, ja. Marc Hertha, das war der kommende Mann der Landespolitik, dachten viele, dann ging die Wahl verloren und er wollte immer noch so seinen Job retten, wollte Fraktionschef werden oder so, wurde es dann nicht. Ja, das wurde dann aus Essen und auf einmal will der Oberbürgermeister von Hamm werden. Merdan Mutter will hier Oberbürgermeister werden, der ist von den Grünen. Monika Grieffahn kommt aus der großen Weltpolitik quasi, hat bei Schröder gearbeitet. Sie kommt zurück und will in Müllern was werden und Bodo Klimpel möchte die Seestadt Haltern verlassen und möchte deinen Job haben, also den du haben willst. Jetzt sage ich noch was, ich habe Akinator gespielt.
Nein.
Ja, kennt ihr das? Kennt
Nein.
man das? Das ist diese virtuelle Figur, ein bisschen so klischeehaft den Orientalen gibt. Du denkst eine Person, sagen wir mal Justin Bieber, und dann fragt er dich, ist das eine Person, ein Mann, eine Frau, ja, nein, und so, lebt er noch, ja, nein, macht er Politik, ja, nein. Und dann habe ich an dich gedacht und habe den gefragt, den Akinator, und er hat mir dann nicht deinen Namen genannt als Ergebnis, er hat gesagt, dein Landrat.
Okay, das hört sich ja vernünftig an.
Würde ich sagen, nee, jetzt warum aus der Politik raus? Das ist für mich noch nicht schlüssig. Es ist keine Flucht. Die SPD ist verloren im Landtag und wir können nichts machen, wir sind nicht in der Regierung.
Nein, es geht darum, dass wir natürlich auch gute Personen nach vorne stellen müssen und alle Personen, die du gerade genannt hast, sowohl den Rainer Schmelzer als auch den Marc Hertha, das sind gute Leute, die richtig gut eine gute Sozialdemokratie repräsentieren. Und ich finde, nirgendwo ist das so unmittelbar spürbar wie in den Städten, die du gerade genannt hast. Das sind alles Kernstädte der Sozialdemokratie, sowohl Lünen als auch Hamm, und da müssen wir mit gutem Personal antreten.
Wie heißt der Oberbürgermeister von Hamm?
Hohensteger Petermann?
Ja, der ist nicht ganz so in der SPD. Egal.
Nein, aber deshalb brauchen wir ein gutes Angebot da. Da hast du völlig recht.
Aber jetzt, der ist so im Wahlkampfmodus, ne?
Nein.
dann trotzdem die Frage, ich würde ja sagen, du kandidierst ja nicht nur als Landrat des Landkreises Recklinghausen, sondern auch noch für das Regionalparlament, für den RVR, für die Verbandsversammlung, das Ruhrparlament. Da hatten wir ja schon den Spitzenkandidaten der CDU hier, der auch ein brennender Ruri ist eigentlich, ja. Hans-Peter Noll. Ist das nicht so ein bisschen so der Doppelloser-Job? Also weil der Landrat in Recklinghausen, der muss sich gegen starke Bürgermeister behaupten, der macht die Abrechnung, der hat ja kaum eigene Ämter, also mal für dich, es gibt so Kreise, sagen wir mal Kreis Wesel, da gibt es 1,5 große Städte, der Rest sind Dörfer, und die sind froh, wenn die einen Kreis haben, wo die Menschen lesen und schreiben können und ein Jugendamt haben, Kulturamt haben. Die Städte im Kreis Recklinghausen, die brauchen den Landrat gar nicht, außer auf den zu schimpfen.
Ja, die Menschen im Kreis Recklinghausen brauchen aber einen guten
Warum
Landrat.
Das denn?
Weil wir eines der zentralen Probleme, die wir haben, ist die finanzielle Situation. Da leidet Recklinghausen drunter, da leidet Gladbeck drunter, leidet auch Waltrop drunter. Wir haben in den vergangenen Jahren immer zu wenig Geld gehabt, um das Leben für die Menschen, also sprich die Bildungsangebote, die Schulen, die Kindergärten in den Städten besser zu machen.
Aber die schimpfen doch immer auf den Kreis. Sie sagen, der nimmt so ganz Geld.
Der ist zu teuer, sagen die dann halt gerne mal. Das stimmt. Ich kann mich selber an die Rhetorik auch erinnern. Ich habe ja auch mal ein bisschen Kommunalpolitik, sondern 16 Jahre in Gladbeck. Mache ich Kommunalpolitik halt. Und auch das gehörte schon mal dazu. Aber wir haben ja zum Beispiel die festische Arbeit, was die Sozialagentur sozusagen
ist. Also, sonst muss ich das machen. Das ist die festische Arbeit. Das weiß außerhalb des Kreises kein Mensch. Wir haben auch Zuschauende.
Das ist völlig richtig, dass das gefragt wird. Also diejenigen, die dafür verantwortlich sind, das Hartz IV auszuzahlen, die arbeiten bei der festischen Arbeit. Ist eine große Behörde. Ja. Fast 1000 Mitarbeiter arbeiten da und sorgen sich darum, dass die Menschen auch ihr Geld bekommen, denen es nicht so gut geht im Kreis Recklinghausen.
Und das machen die jetzt ja nicht, weil sie gute Menschen sind, sondern weil es im Gesetz steht. Also.
Das machen die, weil es im Gesetz steht, aber wir haben uns als Kreis, und daran habe ich mitgewirkt übrigens auch, dazu entschieden, dass wir es selber machen wollen. Mit den Städten, und das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Gladbeck mit dem Kreis Recklinghausen, von Recklinghausen mit dem Kreis Recklinghausen, von Waltrop mit dem Kreis Recklinghausen und von allen 7 anderen Kreisstädten. Und das ist etwas, damit wir den sozialen Zusammenhalt auch erhalten können. Und das wollten wir immer selbst machen. Und das haben wir auch hingekriegt in den letzten 10 Jahren.
Aber funktioniert das sozusagen? Weil ich habe das Gefühl, dass die meisten immer nur die eigenen Städte haben wollen. Also Gladbeck will Gladbeck bleiben und nicht Kreis Recklinghausen dazugehören und so weiter. Also ich kenne das aus meinem persönlichen Umfeld. Und was für einen Eindruck hast du davon?
Also Gladbeck hat eine besondere Rolle. Das sage ich mir ganz ausdrücklich dabei. Gladbeck ist ja auch besonders spät zum Kreis Recklinghausen dazugekommen, genau wie Castrop-Rauxel. Und für Gladbecker gibt es ganz häufig den Kreis gar nicht. Also der existiert
nicht. Da muss ich auch was dazu sagen. Wenn er demnächst zur Arbeit fahren will, also falls er den Job bekommt, dann muss er immer über feines Land fahren.
Durch Gelsenkirchen.
Der kann von Gladbeck nicht durch den Kreis Recklinghausen in die Kreisstadt fahren.
Ja, du hast völlig recht. Du musst durch Gelsenkirchen durchfahren und wir haben noch nicht mal eine vernünftige Zugverbindung, die direkt geht, obwohl es eine Bahnlinie gibt, die zwischen Gladbeck und Recklinghausen... Da reden wir später nochmal drüber. Nein, aber diese Kreisidentität gibt es nicht, aber trotzdem hat die Selbstständigkeit Gladbeck der Kreis gerettet. Das sagt der bisherige Landrat, das sage ich übrigens auch immer gerne, weil ansonsten wäre Gladbeck untergegangen zwischen Bottrop und Kicheln. Und wäre als Stadt gar nicht mehr vorhanden. Und insofern hat die Selbstständigkeit Gladbeck schon ganz viel damit zu tun.
Das heißt, ihr Gladbeck 1976 ist in unserer Schuld.
Ja, das ist richtig.
Oh, das höre ich gerne. Aber trotzdem nochmal fast ernsthaft.
Für Leute, die mal geboren sind, wenn das ja auch dann groß geworden werden, die würden das ja, da ist das nicht so schlimm.
Kohle oder Ende jahrelang.
Ja,
aber trotzdem nochmal die Frage gestellt, 2 Sachen zum Kreis Recklinghausen. Das eine ist, ich gucke mir das Kreistagsgebäude an, das so auf dem Hinterhof des Rathauses liegt, quasi. Ja, das Rathaus den Hinterausgang nehmen, über so einen Ascheparkplatz, über so eine Straße und dann ist nichts. Du siehst dieses Gebäude nicht. Da arbeiten tausend, weiß nicht, viele Menschen. Und die haben es geschafft, diese Behörde so zu verstecken, dass kein Bürger die aus Versehen wahrnehmen kann.
Ja.
Das ist doch, das spricht doch für sich, oder? Ist das so eine Behörde, die gerne unsichtbar ist?
Ich sage ganz offen, das ist ganz gut gewesen, dass wir dieses Jahr das Gebäude erstmals freigeschnitten haben, damit das überhaupt Leute überhaupt sehen können. Das ist ja gegenüber von der Kreisleitstelle der Feuerwehr gelegen und das weiß überhaupt gar keiner, dass das, welche Bedeutung das hat. Und seit Corona-Zeiten ist das ja auch wichtiger geworden denn je, weil jetzt
aber
auch
ganz viele stattfinden. Die Frage ist ja bildlich gesprochen, aber ernst gemeint. Kreis Recklinghausen als Gebietskörperschaft, weißt du, an welcher Stelle der liegt in NRW?
Von der Größe her? Ja, hinter Köln.
Und leider hinter Düsseldorf knapp.
Ja?
Ja, haben wir mehr? 621.000. Wie viel hat der Kreis Recklinghausen?
Knapp 618.000 Einwohner.
Es gibt verschiedene Zählweisen. Das Landesamt für Statistik
zählt immer anders als die Kreise selbst. Das stimmt, ja, das stimmt. Ja.
Also Kreis Recklinghausen ist größer als Dortmund, ist größer als Essen.
Richtig.
So, und wenn du die Leute fragst, was verbindest du mit Dortmund, sagen sie dir was, mit Essen zur Not auch. Und dann fragst du nach dem Kreis Recklinghausen, jetzt in Münster oder in Kamen oder sonst was, sagen die,
Genau. Das ist völlig richtig.
Aber das ist doch verkehrt, oder nicht?
Das ist völlig verkehrt halt und daran will ich mitwirken halt, dass wir eine bessere Darstellung haben. Und mir hat das ganz gut gefallen, wenn du zum RVR nochmal sprichst, bei der Aufstellung zum RVR, als dann deutlich gesagt worden ist, neben Dortmund und neben Essen gibt es einen großen Kreis Recklinghausen, der eine besondere Bedeutung für das Ruhrgebiet hat. Und dieser Bedeutung will ich auch gerecht werden als Landrat. Und da will ich auch mithelfen, dass wir den Strukturwandel nicht als letzte zu bewältigen haben, mit einer schlechteren Geschwindigkeit, als es andere Regionen im Ruhrgebiet haben, sondern dass wir die gleiche Geschwindigkeit haben.
Wie soll genau dieser Ausbau aussehen? Also wie kann man sich das als Beispiel so vorstellen, ob du kein Beispiel hast oder so?
Ja, zum Beispiel haben die anderen Regionen im Ruhrgebiet, es gibt ja, das Ruhrgebiet ist groß, haben aber bei der Bildung ganz viel Investitionen bekommen, die viel eher gemacht worden sind. Also sprich die Hochschulen, für Gladbeck ist eine wichtige Hochschule auch die Ruhr-Universität, genauso wie die Dortmunder Hochschule wichtig ist halt. Sage ich, wir müssen an den Standorten in Buhr, was jetzt nicht zum Kreis Recklinghausen gehört, aber wo ich ja jeden Tag durchfahren muss, wie ich auch gelernt habe und das auch weiß, und die Hochschule in Recklinghausen, es verdient, dass sie auch weiterhin ausgebaut wird, weil wir mehr Studienplätze auch bei uns in der Region brauchen und nicht nur, wie sagt man, Hellwig-Zone, sagt man dann, müsste es eigentlich wieder buzzern, also der südliche Teil des Ruhrgebietes, wo dann gesagt wird, dass sie das mit Bildung viel schneller auf den Weg gebracht haben. Wir haben halt das Problem, dass das letzte fördernde Zeche erst vorletztes Jahr zugemacht hat, muss man ja mal sagen. Die liegt ja auch vor den Toren von Gladbeck oder da, wo ich geboren bin, in Kirchhellen. Und
davor AV.
Genau, und davor AV in Mahl. Und jetzt haben wir einen Strukturwandel, der ein Stück weit nachlaufend ist, der aber genau die gleiche Dynamik braucht, wie das in Bochum ist, wo wir zum Beispiel auch mit dem Opel-Stahlwerk jetzt zum zweiten Mal einen Strukturwandel machen müssen. Mit dem Opel-Stahlwerk, habe ich gedacht. Ja, mit der Opel-Produktion, die abgewickelt worden ist.
Und da muss ich sage immer, er redet zu viel und zu schnell, weil ich möchte ja eigentlich reden, aber egal.
Ja, du hast aber auch schon ganz viele gute Anteile gehabt, fand ich jetzt irgendwie. Also von daher, also Opel muss ja auch sozusagen zum Strukturwandel 2.0 und zum Opel 3.0 Strukturwandel zu werden. Und ich glaube, die Geschwindigkeit müssen wir auch für das nördliche Ruhrgebiet aufnehmen. Und daran will ich einen Beitrag leisten.
Und das machst du sozusagen allein als Landrat? Oder wie? Also ich kann mir das irgendwie gar nicht so vorstellen. Also bei mir geht es ja sozusagen um die Menschen wirklich direkt, die halt auch wählen gehen, auch was tun können und so weiter. Aber deshalb kann ich mir das so politisch irgendwie nicht vorstellen.
Du trägst Verantwortung für die 10 Städte. Wir haben 10 Städte im Kreis Recklinghausen. Und du musst das mit den Städten moderieren. Also da sind ganz viele moderierende Tätigkeiten, also mit den Bürgermeistern vor Ort, mit den Räten vor Ort zu diskutieren. Aber natürlich auch mit den großen Betrieben, die es gibt zum Beispiel. Wie das Evonik, der Chemiepark in Mahl, das ist ein Riesenbetrieb, der umgestellt werden muss auf eine wasserstoffnahe Produktionsweise, so würde ich das mal sagen. Und da musst du ganz viel moderieren und mit den Menschen sprechen. Mhm. Ich glaube, darauf kommt es dann intern erstmal an. Und um den Kreis besser nach außen darzustellen, da will ich gerne einbringen, dass ich als Landtagsabgeordneter seit 10 Jahren unterwegs bin und auch die Bundesebene relativ gut kenne, wo ich montags immer hinfahren musste, wenn Landesgruppentreffen waren. Und das will ich ausdrücklich anbinden. Und das ist, glaube ich, das, was ein Landrat tun kann. Also das besser darzustellen und das den Menschen versuchen zu vermitteln.
Ist es dann nur besser darstellen oder auch noch besser machen?
Das ist auch besser machen. Keine Frage.
Okay.
Aber du kannst nicht jede Fläche, also da muss man dann auseinanderhalten, die Flächen beispielsweise zur Ansiedlung eines Unternehmens sind in Städten. Und der Kreis hat zwar eine große Fläche, die er jetzt erschlossen hat und die er Gott sei Dank gekauft hat, New Park, aber nicht jede Fläche im Kreis Recklinghausen steht sozusagen dem Landrat und der Kreisbehörde sozusagen zur Verfügung, sondern du musst das schon mit den Städten gemeinsam machen.
Aber da war,
und das ist ganz wichtig.
Aber da war ja
wird das nicht gelingen.
Da war ja mehr dieses Ausgangsfrage, sind es nicht die Städte ganz bedeutend? Ich meine, die Bürgermeister werden nicht gewählt in Marl, um Waltrop nach vorne zu bringen, sondern die werden gewählt, um Marl nach vorne zu bringen.
Richtig.
Das heißt, wenn die ihre Stadt in den Vordergrund stellen, machen sie das ja zu Recht, weil sie genau deshalb gewählt sind. Wie kriegt man das hin, bei so starken Städten zu sagen, wir können kooperieren? Also der New Park, den du gerade erwähnt hast, ist so ein uraltes Gebiet in Waltrop und Datteln. Ja. Was wurde da ursprünglich nochmal gemacht?
Da kam irgendwas aus Dortmund, ich weiß das
ja,
gar nicht.
Ja, die haben die Kacke also das da in Dortmund, auf die Felder gesprüht.
Da gibt es nicht nur schöne Sachen in Dortmund.
Nein, das ist in Waltrop. Ja, so. Also. Und das ist, für mich ist der New Park seit etwa 26 Jahren ein Thema.
Ja.
Also es sollte ja schon BMW angesiedelt werden, kurz in den 90er Jahren oder so. Das ist ein uraltes Thema. Aber kein Mensch außerhalb der Politik hat den Eindruck, dass sich da außer, dass es ein neues Namensschild bekommen hat, irgendwas getan hat.
Das ist richtig.
Zwei Kommunen müssen auch zusammenarbeiten.
Da müssen zwei Kommunen auch zusammenarbeiten. Das tun sie mittlerweile auch. Da gab es auch eine Bewegung. Mhm. Da ist es meine Überzeugung, dass sie dann auch weitergekommen sind. Wir haben im RVR, also im Regionalverband Ruhr, ja auch entsprechend den Rahmenplan so verabschiedet, dass das auch möglich ist. Es muss aber noch durch alle Kommunen durch abgestimmt werden, gut, sozusagen.
Wann ist da der erste Arbeitsplatz?
Der erste Arbeitsplatz hätte schon sein können, weil es tatsächlich für große Flächen Ansiedlungsbedarfe gibt im Ruhrgebiet. Mhm. Und das Problem ist in der Tat, dass wir im Ruhrparlament, wie es jetzt zusammengesetzt ist, es bisher nicht geschafft haben, den Regionalplan so zu verabschieden, dass das auch tatsächlich notwendigerweise so auf den Weg gebracht ist, dass jemand hätte es ansiedeln können. Frühestmöglich 2021.
Da kommt der Pförtner oder was? Oder die Pommesbude für die Arbeiter, die dann da anfangen zu schackern oder was? Na gut, okay.
Nein, es gibt große Firmen, die haben tatsächlich Ansiedlungsbedarf.
Wenn wir mal bei der Arbeit bleiben, dann komme ich nachher zum Verkehr.
Aber ich würde mal von den BMW-Überlegungen mal weggehen wollen, ne? Weil das fand ich ziemlich abenteuerliche Überlegung, dass auf einmal alle Wirtschaftsförderer der Region, so ist mir das damals auch vermittelt worden, als ich erstmalig von Kommunalpolitik in solchen Zusammenhängen gehört habe, dann ganz schnell zusammengearbeitet, es könnte BMW sein. Und die sind nachher nach Leipzig gegangen. Ich glaube, das war der Wettbewerber dafür. Von diesen großen Überlegungen. Von da müssen wir ein Stück weit weg, aber es muss eine
Fläche. Da hat Dortmund aber quergeschossen und hat eine Fläche angeboten, die gar nicht geeignet war. Einfach nur, um denen zu sagen, wenn ihr, machen wir auch. Kommen wir nochmal zum Thema Wirtschaft und dann zum Verkehr. Der Chemiepark in Marl, der auch oft den Namen gewechselt hat, CWH, Hüls AG, Evonik, was weiß ich, wie die alles hießen, wir zeichnen ihn auf und wenn ihr es seht, ist das 10 Tage alt, der war heute mal gerade wieder in den Nachrichten wegen Alba.
Jo.
Da gibt es so, weiß jemand was Alba? Müllverwerter, das heißt, da wird Müll
das
sortiert.
Das gibt Basketballer, die spielen.
Bitte? Ja, aber da wollte ich ihn nicht ablenken jetzt. Und da ist im Chemiepark im südlichen Teil, nah an der Wohnbevölkerung, so eine Müllumlade-Sortierstation, eine riesige, und die nicht funktioniert öfters mal. Dann brennt es da und dann kommen Menschen ums Leben, die da arbeiten. Und dann steht die Produktion still und dann, wenn die Produktion stillsteht, dann atmen alle, die da wohnen, auf, weil der Gestank nachlässt und weil die Fliegen irgendwie nicht mal auf dem Butterbrot sich niederlassen. Und dann denke ich mir, ja Moment, es gibt für so gefährliche Produktionen diese Seveso 3, diese Abstandsgebote, du darfst nicht an die Siedlung ranrücken und so weiter und so fort. Aber warum kann so ein Betrieb so mitten in der Stadt das machen und was kann die Politik da machen, um die Verhältnisse zu verbessern, die offensichtlich für die Anwohner nicht sehr erfreulich sind?
Also ich finde erstmal erfreulich, dass wir da auch Evonik drauf haben auf dem Chemiepark und das ist ein mitbestimmtes Unternehmen.
Ja.
Da kämpfe ich auch sehr für.
Ja gut,
es ist aber auch trotzdem interessant, welche Erweiterungsüberlegungen es da gegeben hat vom Chemieparkbetreiber. Also die sind ja nicht ungefähr da angesiedelt worden, sondern da haben ein paar Akteure, nicht nur die politischen Akteure, ich sag mal, ein bisschen geschlafen halt dabei.
Ja.
Mir geht es darum, dass es eine ordentliche Überwachung geben müsste. Und wir haben ja vor wenigen Tagen auch eine Beteiligung der Anwohner dort gemacht und haben mit denen gesprochen halt, dass tatsächlich das Recht auch durchgesetzt wird, auch bei der Firma Alba. Aber Alba muss auch zu einem echten mitbestimmten Unternehmen werden und da können Arbeitsschutz, muss da genauso im Vordergrund stehen, wie der Umweltschutz für die Menschen, die da wohnen halt. Und dass Alba eigentlich ein großer Entsorger ist, ist glaube ich bekannt, deshalb war ja auch der spaßige Einwurf mit dem Alba-Basketballer.
Ja, aber es passiert ja gar nichts da, oder es funktioniert nichts. Die LKWs stauen sich anscheinend kilometerweit,
Die können es nicht, willst du damit den Eindruck haben? Ja, den Eindruck habe ich auch. Und deshalb wundert mich ja das so, dass so ein großes Unternehmen das offensichtlich nicht richtig kann. Aber so wie wir unsere Entsorgung organisieren, also wir in Deutschland unsere Entsorgung, dazu gehören Entsorgungsunternehmen und die müssen irgendwo sein. Aber das muss nach Recht und Gesetz und es muss vor allem zu Umweltstandards, die auch durchgesetzt werden, eingehalten werden. So, und darum muss es gehen jetzt.
Ja, wenn ihr den Leuten dann ein Angebot macht, wäre das ein Argument, sie zu wählen. Wir kommen nochmal zu diesem Chemiepark. Du sagst, es irgendwie auf Wasserstoff umstellen. Also sie sollen ja nicht Wasserstoff herstellen, sondern mit Wasserstoff arbeiten, glaube ich.
Tun sie ja auch seit 90 Jahren übrigens.
Ja.
Der Chemiepark.
Natürlich. Es gibt wenige Ausgangsstoffe für die organische Chemie. Chlor, Wasserstoff.
Richtig.
Ist kein organischer Stoff. Wasserstoff gehört dazu, Kohlenstoff und so weiter.
Klar. Aber du bist manchmal so überraschend im Landtag. Da führst du Debatten darüber und dann kommt es zu Überraschungen bei Menschen mittlerweile. Dann sagen die, wie? Wasserstoff gibt es schon, die produzieren. Ja, das ist nur kein mit grünem Wasserstoff sozusagen.
Ja, aber Wasserstoff ist ein Abfallprodukt, nehme ich an. Ich müsste mal. Kennst du ja, du bist doch schön, du bist doch Mint, Mewiese. Bei welchen Produktionen entsteht Wasserstoff als Abfallprodukt? Nein. Um Gottes Willen. Ich könnte ihn fragen, wie Phenol sich zusammensetzt, weil in Gladbeck gibt es das Phenolwerk und ich habe mir die chemische Formel von Phenol aufgeschrieben.
Aufgeschrieben, okay.
Man muss doch Politiker mal aufs Glatteis führen. C6H6O.
Also, alles klar, super, danke.
Also, wenn dieser große industrielle Arbeitgeber da ist, der natürlich auch Leute anzieht, und da sind wir beim Thema Verkehr, die müssen da irgendwie hin. Und Marl war früher so eine Stadt, da sind morgens um 7 4.000 Männer auf das Werksfahrrad gestiegen. Die haben von der Fabrik ein Fahrrad gehabt teilweise, sind zur Fabrik gefahren und um 3:45 standen die schon am Tor und um 3:45 fing die Rallye an, ab in die nächste Kneipe auf dem Lipperweg da und so weiter und so fort. So, das war ein relativ sinnvolles Verkehrsaufkommen. Also wirklich unheimlich viel Radverkehr. Ist, glaube ich, auch nicht mehr so.
Doch, die Leute im Chemiepark. 10.000 Fahrräder habe ich, in Kopf zu haben. Ich war letzte Woche noch im Chemiepark, habe mir das zeigen lassen. Das Qualitätsmanagement, was sie da haben, die TQM-Akademie, die sie selber im Chemiepark haben, der Evonik da betrieben hat und so. Ich meine, ich habe im Kopf 10.000 Fahrräder. Also das ist wirklich ganz erstaunlich, wie viele Fahrräder da auf dem
Chemiepark. Ja, aber Marl ist eine Einpendlerstadt. Also absolut. Ich glaube, die einzige Stadt im Kreis Recklinghausen, wo mehr Leute rein als rausfahren zum Arbeiten.
Das glaube ich nicht.
Ja,
also ich glaube schon, mehr Einpendeln als Auspendeln. Ja. Das stimmt, ja. Gladbeck ist eine Auspendlerstadt.
Und dann kommen wir mal zum Thema Verkehr. Also Verkehre ändern sich. Also wenn eine Zeche dicht macht, muss da keiner mehr hinfahren. Und trotzdem müssen die Leute von Gladbeck irgendwie die Chance haben, zu entkommen, zum Beispiel nach Recklinghausen. Und da gibt es ja die Vorgabe, wir haben die S9, die S-Bahn, die fährt in Essen los und dann fährt nochmal so über Marl nach Altern. Das können jetzt die Auswärtigen nachschlagen.
Das stimmt wirklich.
Und dann gibt es so einen Abzweig, soll es da geben seit September, der soll dann über Gelsenkirchen, Buhr Süd übrigens, nicht Buhr Nord, sondern Buhr Süd, Herten-Westerholt, Herten, nach Recklinghausen führen. Führt aber nicht.
Nein. Und das Verrückte ist, 2022 sollte die Bahn das erste Mal in Herten erhalten, aber bis dahin gibt es ja keinen Bahnhof. Aber trotzdem soll seit letztem Jahr die S9 fahren.
Ja.
Fährt sie aber nicht.
Die steht rum.
Die steht rum in Bottrop.
Da ist Michael Hübner zitiert worden, dass die Lokführer dann da Butterbrotpause haben in Bottrop, statt nach Recklinghausen zu fahren.
Und der Hintergrund soll sein, das soll gar kein großes Geheimnis sein, dass es günstiger ist für die Firma Abellio, die S9 betreiben soll, eine Stunde Pause zu machen, weil sie dann wieder pünktlich fährt, als die Unpünktlichkeit bis Recklinghausen in Kauf zu nehmen, weil sie dann höhere Strafen zu behalten hat. Und das sind so Sachen, wo ich sagen würde, das geht nicht. Das geht so nicht, wenn wir solche Anreize gegeben haben im Ruhrgebiet, was bestimmt stellen wir ja selber im Ruhrgebiet die Leistung. Und dann sagen wir denen auch noch, du darfst die Leistung gar nicht so erbringen, wie wir sie bestellt haben. Ich finde, da müssen wir echt konsequenter werden und sagen, da muss da jemand anders
fahren. Die lassen jetzt ja einen Bus fahren, man kann mit dem Bus fahren, also statt mit der S-Bahn kann man mit dem Bus in 33 Minuten oder was weiß ich.
Und es gibt Gladbeck Leute, die feiern das ab und sagen, hey, das fährt jetzt Schienenersatzverkehr, großartig.
Ja, nach 4 Monaten, 5 Monaten Verspätung. Der Bus ist größtenteils leer, ich habe ihn angeguckt, man kann tatsächlich nach Gladbeck fahren mit öffentlichen Nahverkehrsmitteln, also von Recklinghausen komme ich nach Gladbeck in 33 Minuten, es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich kann über Wanne-Eickel umsteigen, ich kann mit dem Schnellbus nach Gelsenkirchen-Buhr, dann kann ich umsteigen. Ich kann über Marl-Mitte mit irgendwelchen Booten über den Rhein-Herne-Kanal. Ich weiß es nicht. Also es funktioniert nicht. Die Leute haben das Gefühl, dass es nicht funktioniert. Aber meine Idee, Entschuldigung, war, dass bei den Bussen, bei diesem Schienenersatzverkehr, den es gibt, da sitzt keiner drin, weil der ist genauso attraktiv wie die bestehenden Busverbindungen, dass man das Geld spart und einen Tierschutz gibt oder so. Also diese Busse einfach nicht fahren lassen.
Das wäre noch eine Überlegung.
Diesel da ins Tierheim.
Aber ich will eine sagen, in der Corona-Zeit haben gerade die Busunternehmen richtig was zu leiden gehabt halt, ne? Also da muss man
nee, auch jetzt sagen. Nicht auch abweichen. Wir bleiben bei den bestellten
Leistungen. Aber worum es ja grundsätzlich geht, ist ja diese Hamm-Osterfelder Bahn, was ja früher nur eine Industriegleis war. Eigentlich musst du jetzt mal...
Ich buzzer jetzt. Hamm-Osterfelder
Bahn. Soll ich das einmal rübergeben?
Oberhausen-Osterfeld... Oberhausen-Osterfeld und Hamm. Ja. Das war so die Nordtrasse, ja, wo auch der Bergbau zuletzt, ja, und die Montanindustrie war. Und die ist damals umgenutzt worden als reine Gütertrasse. Ja. Und wir kämpfen jetzt dafür, also ich kämpfe seit Jahren dafür, dass wir da auch wieder Personenverkehr drauf kriegen. Und deshalb ist mir die S9 so wichtig, dass sie auch darauf fährt. Es und dass wir auch ganz viele Städte im Kreis Recklinghausen damit angeboten kriegen. Ist ja nicht nur Herten, die keinen Bahnhof haben. Waltrop und Datteln.
Ja, du sagtest, du kämpfst Jahre schon dafür. Also ja, warum hat sich bisher nichts da verändert?
Du, weil also, ich habe mich gefreut im Dezember letzten Jahres, als die angekündigt haben, die Abellio fährt jetzt.
Abellio?
Und die Abellio ist der Betreiber dieser Bahn, dieser, okay, S-Bahn-Linie 9. Dann fuhren sie nicht, dann ist zugestimmt worden, dass die erst im Mai fahren würden. Dann habe ich mich im Mai gefreut, dass die jetzt fahren würden. Und dann haben die gesagt, wir fahren immer noch nicht, weil wir kein Zugmaterial haben und wir konnten während der Corona-Zeit keine Lokführer ausbilden. Also das sind die, wo du wirklich als Politiker verzweifelst du, wirklich, bei solchen Fragen, weil ja jeder weiß, wir müssen die Mobilität im Ruhrgebiet anders organisieren.
Aber gibt es da keine Konsequenzen für die, die dann halt
doch, da... Doch, die müssen dann Strafen zahlen. Okay. Und wenn die dann eine Stunde da stehen, im Bottrop, dann ist die Strafe geringer, als wenn sie die Verspätung fahren.
Ah,
und das ist ja eine total verrückte, ne, Nummer. Das ist total... Also dass man sieht, es haben ja irgendwelche Menschen sich solche Logiken ausgedacht. Und daran will ich mitwirken, dass das eigentlich nicht mehr sein kann, sowas. Ne? Und dann denkst du, du hast was erreicht, Verkehrsausschuss des Landtags, ja, haben wir das auch diskutiert und so. Und dann fährst du nach Hause und stellst fest, es kann immer noch keiner damit fahren. Das ist Wahnsinn. Und wie lange und behäbig auch Politik ist. Und da brauchst du wirklich lange Atem für. Kann jeder aber sagen.
Nochmal, in Gladbeck kommen ja zwei dieser wahnsinnig tollen privaten Anbieter aufeinander. Die Nordwestbahn
ist noch besser. Ja,
okay. Und Abellio.
Ja.
Und es funktioniert ja in beiden Fällen nicht so richtig.
Richtig, die Nordwestbahn ist ja in Dorsten stationiert, mit dem, also bei uns mit dem nächsten Hub sozusagen, würde ich mal sagen. Und die Nordwestbahn hat mich auch schon persönlich, einmal wollte ich nach Köln fahren und dann kam der erste Zug nicht und dann kam der zweite auch nicht. Und dann steigst du natürlich wieder aufs Auto um. Und das ist genau das gleiche Problem. Die haben auch keine Lokführer. Die haben gesagt, die haben Krankenstand und weiß der Kuckuck was. Und dann sorgst du natürlich mit dafür, über den Verkehrsausschuss im Landtag, dass sie auch Strafen zu zahlen haben dafür, dass sie für nicht erbrachte Leistungen sozusagen auch Geld bezahlen
müssen.
Aber es hilft ja keinem. Es hilft doch keinem. Wir können ja nicht sagen, Leute, nehmt den Zug und es fährt kein Zug. Also das ist das Problem.
Das kenne ich auch. Ich habe heute oder so ein Video von dir gesehen auf Facebook, glaube ich, wo du über Verkehr, Mobilität geredet hast. Und das war so allgemeine so Politik reden. Ja, wir müssen mehr und so weiter und so fort. Und also klar. Und dann kam aber eine Frage, kannst du das mal konkret machen? Und dann habe ich gedacht, wow, der kann auch konkret. Also,
Wahnsinn.
Ja, weil Zug finde ich gut, wird wahrscheinlich sogar die AfD auch noch sagen, solange es ein deutscher Zug ist oder so, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung. Und die Mühen der Ebene, die du gerade angesprochen hast, wie sehr kann man da in der neuen Funktion als Landrat auch was bewirken, außer sich zu ärgern? Also wie sehr kann man dafür sorgen, dass Leistungen, die bestellt werden, dass gesagt wird, wenn wir wollen, dass die S-Bahn fährt, dass sie dann tatsächlich auch fährt? Also dann müssen ja anscheinend die Bestrafungsinstrumente geändert werden.
Und du kommst ja in den VRR, also Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, eigentlich hätte man wieder buzzern müssen, halt viel besser rein, wenn du örtlich, wenn du vor Ort unterwegs bist. Als Landtagsabgeordneter bist du ja da nicht Aufsicht darüber oder sonstiges, aber, sondern da kannst du nur Anregungen geben.
Aber dann ist
das
ja die,
ist der Punkt.
Ja.
Oder das muss dir auch bewusst sein, genauso wie wenn die Festische haben als Nahverkehrsunternehmen bei uns im Kreis Recklinghausen. Da bist du ja auch in der Verantwortung ganz konkret und da bist du ganz messbar in der Verantwortung, ob du das hinkriegst oder nicht.
Dann kommt die wunderbare Forderung, die kam dann auf so eine Nachfrage, auf diesen Facebook-Ding, steht aber auch im Programm, ich bin für das 365-Euro-Ticket. Das heißt also, Menschen können für 1 Euro am Tag, wenn sie es dann abonniert haben, also nicht nur einen Tag 1 Euro, sondern für 365 Euro im Jahr, Schaltjahr 1 Euro mehr nehme ich an, können die fahren, wie sie wollen.
Ja.
Das ist eine super tolle Forderung. Ich mag das, weil ich das aus Wien kenne, wo der Verkehr so läuft. Realistisch, weil das kostet Geld, ne? Oder?
Absolut.
Habt ihr das?
Ja. Ich glaube, wir haben zu wenig investiert in der Vergangenheit. Mhm. Wir haben immer die Mobilität, die Busverbindung kaputt gespart in der Vergangenheit und wir müssen mehr investieren. Das kann nur die Antwort sein. Ja. Und der Beitrag, den du über das Ticket für eine Fahrt von A nach B leistet, ist ja nur ein ganz kleiner Teil der Gesamtkosten. Ja. Ganz viel realisieren wir ja zum Beispiel große Städte auch über die Stadtwerke, dass sie Verlustausgleiche darüber machen oder aus den kommunalen Haushalten direkt halt.
Ja, und viel so. Mit dem Schülerverkehr wird gemacht.
Und genau, und das wird ja auch bestellt und das Ticket, da muss man sich immer bewusst sein drüber, ist nur ein Teil des Fahrpreises, der insgesamt zu leisten ist aus dem gesamten Ruhrgebiet heraus. Und deshalb ist ein 365-Euro-Ticket auch sinnvoll, weil das ein Beitrag sein kann. Geschenkt würde ich das nicht machen.
Was sagt der Geschäftsführer der Festischen? Gab es ja schon Gespräche im Wahlkampf? Sagt er, Irre, wir sind Irrer.
Oder da gibt es immer Gespräche darüber. Ja, wir haben Gespräche im Wahlkampf auch geführt halt. Sogar im Vorwahlkampf, so würde ich das mal sagen. Wie wir die Linienverbindungen Richtung zentrales Ruhrgebiet besser machen müssen. Oder können, weil es ja eine zentrale Verkehrsachse von Dortmund bis Duisburg sozusagen gibt, wo wir ganz viele Verkehre im Ruhrgebiet abwickeln. Und da müssen wir ja die Verkehre draufbringen. Deshalb ist die S9 ja auch so wichtig halt dabei. Aber das gilt natürlich genau wie für Busunternehmen wie Festische, dass wir das hinkriegen.
Jetzt komme ich mal zu dem.
Und wir müssen investieren, nicht weniger machen. Also ich glaube, das ist der kolossale Fehler gewesen, den wir jetzt 20 Jahre in der Kommunalpolitik, 25, 30 Jahre in der Kommunalpolitik gemacht haben. Wir haben immer gespart.
Ich habe nicht ganz verstanden. Also am Anfang meinst du, dass du finanziell keine Möglichkeiten hast und jetzt sprichst du davon, dass investiert werden muss.
Richtig.
Okay, und ist das nicht ein bisschen paradox? Da habe ich nicht.
Nein, die sozialdemokratische Antwort auf solche Fragen ist immer Wachstum.
Okay.
Und man muss für Wachstum investieren, nicht den Laden kaputt sparen. Wir brauchen einen starken Staat, wo investiert wird. Und wenn du heute darüber schimpfst, dass Nahverkehrsverbindungen so schlecht sind wie im Ruhrgebiet, dann lag das daran, dass wir an verkehrten Stellen gespart haben. Da bin ich ganz sicher.
Und vorher, also wohin ging dann das Geld? Weil man beschwert sich ja in allen Bereichen gefühlt.
Das Geld ist zum Beispiel verwendet worden dafür, um Strecken, Autobahnen zu bauen, andere Verkehre zu bauen, aber nicht in unsere Mobilität, die wir neben den Straßen brauchen, zu investieren. Halt. Also das ist eine der Beispiele und wir müssen in den öffentlichen Bereich mehr investieren. Da bin ich ganz sicher dafür. Und nur so kriegen wir Wachstum hin.
Aber ich möchte jetzt mal eine Frage an beide Gladbecker innen hier im Raum stellen. Wir als Nicht-Gladbecker haben vor einigen Jahren gedacht, der Gladbecker an und für sich, der muss irgendwas im Trinkwasser haben. Es gab die Möglichkeit, diese B224 tiefer zu legen, zu überbauen, in einen Tunnel zu legen. Ja, wodurch diese beiden Ost-West-Stadtteile von Gladbeck zusammengewachsen wäre, die Lebensqualität für jeden Einzelnen sich enorm verbessert hätte, ja, die Ökobilanz besser gewesen wäre, alles besser. Es ist keine Staus mehr gegeben, weil bisher gibt es ja Ampeln auf
Gladbeck, Ampel auf Autobahn,
der riesige Verkehr staut sich bis Bottrop, Essen-Nord, ich weiß es nicht. Und das schon seit 35 Jahren mittlerweile. Und da gab es die Möglichkeit, Geld zu bekommen, richtig viel Kohle zu bekommen vom Bund, damit dieses Scheißproblem vom Tisch kommt. Man hätte auch vom Osten zum Maxus kommen können, ja, zu dem berühmt-berüchtigten Falkenjugendzentrum Erlenkrug, Erlenstraße, so.
Aber der Erlenkrug war vorher, das stimmt.
Ja, der ist auf der Ecke, ne? Ja, so. Genau. All das wäre möglich gewesen. Dann gibt es eine Volksbefragung und die Bevölkerung von Gladbeck sagt, am Arsch wollen wir nicht. Wir lieben es, wenn es hier so dreckig ist, wenn es hier so stinkt, wenn die Stadt geteilt ist, wenn es sich nicht entwickeln kann. Wie hast du das mitbekommen? Was ja
also ich bin da nicht so richtig drin eigentlich, muss ich sagen. Aber ich habe gestern zum Beispiel noch einen Artikel darüber gelesen und da stand, dass es darum geht, dass man halt diese Ruheplätze und so Wittringer oder so bewahrt. Aber ich habe keine Ahnung.
Das war 2012. Dann kannst du jetzt mal überlegen, ne? Also wie viele Jahre her ist das gewesen, als das gewesen ist. Und da haben schon manche gejubelt, weil das zeitgleich war mit einer Landtagswahl. Dass dann damit sozusagen meine Rolle auch kaputt wäre. Und wir haben das aber zum Anlass genommen, nochmal mit dem Bund nachzuverhandeln. Und wir haben sozusagen die Autobahn nochmal ein Stück besser verhandelt. Und die Autobahn ist ja letztlich da, die B224. Ne? Also das ist ja eine beampelte Autobahn. Die Beschreibung ist völlig richtig halt dabei. Und wenn du in den Keller kriegen kannst, dann sollte man das auch versuchen. Das haben wir nachverhandelt. Und da gibt es eine Lösung, die der Rat auch abgestimmt hat und es gibt jetzt nächste Woche tatsächlich auch noch eine Sondersitzung des Rates in Gladbeck und der muss nochmal sich damit auseinandersetzen.
Aber das geht bis aufs Blut in
Gladbeck. Das geht bis aufs Blut. Ich kann das sagen. Ich habe richtig Wahlkampf auch gemacht für diese Autobahn. Ja. Ich habe mich da eingesetzt für, weil mein Weg zum Heisenberg-Gymnasium war immer über diese B224 an einer Stelle, wo es heute immer noch nicht schön ist, kann ich nur sagen. Okay. Und wenn du da drüber oder drunter fahren könntest, dann wäre das ein echter Lebensqualitätsgewinn für alle diejenigen, welche. Und mein Abitur ist 1992 auch schon ein paar Jahre.
Also das gibt es ja in Düsseldorf, dieses Rheinufer, was ja alle lieben. Sind
alle genial, alle total zufrieden. Christoph Zöpel hat das, glaube ich, damals auch mit auf den Weg gebracht in Düsseldorf, weil das eine richtig städtebauliche Investition war. Und die müssen wir auch in Gladbeck hinkriegen. Und da werde ich auch nicht nachlassen.
Ich wollte nur sagen, es ist nicht immer so einfach, wenn man das Richtige meint zu tun, wenn andere Leute eine andere Meinung haben.
Ja, und dann kommen Leute zu dir und sagen, auf einer Autobahn wachsen keine Bäume, wenn die untertunnelt ist. Und dann kannst du mit den besten Argumenten daherkommen und sagen, ich zeige dir das mal, wo auf einer Tiefgarage Bäume wachsen. Dann sagen die, da drunter ist keine Tiefgarage. Ja, so schwer ist Kommunalpolitik.
Das ist Corona.
Also das ist wirklich irre.
Mewiese, das ist jetzt dein Mann. Also du aus Gladbeck, sag ihm das, was er jetzt unbedingt nach wie vielen Jahren im Rat?
Oh, 16 Jahre im Rat.
Nach 16 Jahren im Rat immer noch nicht hingekriegt hat. Bitte schön, komm. Keine Hemmung. Oh Gott. Ah, die Frau ist zu freundlich.
Nein, das, aber das Heisenberg bauen wir neu, ne? Das will ich nochmal sagen.
Ja, aber das Problem ist ja, ich bekomme
ich halt fertig, ne?
Davon nichts mit. Ist so. Ja, das, also das Problem dabei am Heisenberg-Neubau ist, dass wir halt all diesen Lärm und so mitbekommen, plus Corona. Dieses Schulsystem bricht halt zusammen, habe ich das Gefühl für mich persönlich, weil ich davon nicht profitiere, muss ich sagen. Und ich überlege tatsächlich halt von zu Hause alles zu machen, irgendwie einen Antrag zu stellen, ob ich das machen kann, weil mein Schnitt einfach dadurch besser wurde. Das war echt ein bisschen traurig, festzustellen, dass zu Hause Arbeit einfach besser funktioniert als mit Lehrern dann. Aber es ist ein anderes Thema. Was ich zum Beispiel von meinem Umfeld, so mit Jugendlichen und so mitbekomme, ist halt dieses Innenstadt, dass die Angebote da irgendwie immer mehr sinken, dass da was Besseres reinkommen sollte. Dieses Hoch 10 jetzt zum Beispiel, das Gebäude. Am Anfang wird ja voll viel versprochen, dass da das und dies reinkommt und jetzt ist da wieder Teddy. Jetzt haben wir zwei Teddys.
Ganz kurz, es gibt so ein altes Gebäude, was abgerissen wurde, Karstadt, neben dem Rathaus und wo ein neues kleines Einkaufszentrum sozusagen.
Genau, Karstadt war schon, wurde. Also da habe ich meine halbe Kindheit gefühlt verbracht. Das war schon so etwas Positives dort, aber das wird jetzt abgerissen, jetzt steht da hoch 10, finde ich nicht schön vom, von der Fassade her und so weiter. So halt. Ich weiß, also wie versucht man Gladbeck irgendwie aufzupeppen? Gibt es da irgendwelche zukünftigen Pläne, dass Gladbeck in 20 Jahren realistischerweise so aussehen soll?
Also das gesamte Umfeld um hoch 10 herum wird neu gestaltet. Also vor dem alten Rathaus, was ja genauso wie in Recklinghausen, übrigens der gleiche Architekt, gebaut hat wie in das Rathaus in Recklinghausen.
Und welches ist das Schönste von ganz NRW?
Ach, hör auf jetzt.
Lächerlich.
Das, Entschuldigung, ehrlich, da muss ich wirklich über die Landesregierung.
Nein, das Schönste ist Mahl. Das Schönste ist Mahl.
Ja, so. Von der Architektur her schon. So. Nein, aber das gesamte Umfeld wird aufgewertet nochmal. Da hast du ja jetzt vielleicht gesehen, dass da so Asphaltstreifen eingesetzt worden sind und ein paar Steine rausgenommen worden sind, weil der Platz einfach nicht zu halten ist. Das ist in der Tat so. Und der alte Lauf, also der alte Lauf so um die Ecke bei Karstadt, der ist ja auch wieder geworden. Die Geschäfte sind nicht mehr die gleichen. Das will ich schon so sagen. Aber da müssen wir alle uns ein bisschen fragen, ne, ob wir nicht vielleicht ein bisschen viel bei Amazon eingekauft haben und dann ein bisschen viel erwarten, wer sich so alles in der Innenstadt dann so ansiedeln sollte. Und die Leute, je jünger sie werden, ne, desto mehr beschaffen sie da für einen tagtäglichen Bedarf halt und gehen entsprechend nicht mehr in der Innenstadt. Und deshalb haben wir wirklich auch ein bisschen alle miteinander verantwortlich.
Ich bin voll dafür.
Also ich gestehe ein, ich kaufe auch schon mal was bei.
Nein, pass auf, wenn du brav bist, darfst du ihn noch wählen. Also das sagt er jetzt gerade.
So, aber das müssen wir uns alle fragen. Internetgeschäft. Und wenn du auf jeder Straße heutzutage 6 LKWs hast oder 6 Lieferwagen, die
ich muss nach Hause, meine Tauchuhr kommt gerade.
Nein, so, der Tauchuhr, die bei Amazon bestellt hast. Sehr gut.
Aber wie soll man das denn machen? Also man hat ja als Jugendlicher, wenn man jetzt in die Stadt in Gladbeck reingeht, hat man ja nicht die Möglichkeit, das zu holen, was man wirklich sucht. Da geht man schon ins Internet.
Ja, aber das bedingt sich ja gegenseitig.
Ja, was du muss man sozusagen als Jugendliche dann in dem Moment machen? Ist das dann wirklich in der Innenstadt einkaufen, in die nächste Innenstadt? Oder
ja, das ist natürlich ein bisschen Appell, auch darüber nachzudenken. Also nicht darüber zu schimpfen, dass eine Innenstadt sich von den Geschäften so entwickelt. Weil das sind alles private Eigentümer in der Innenstadt. Das ist nie die Stadt vermietet oder so. Oder der Kreis vermietet oder der RVR vermietet. Das sind alles private Eigentümer, die nur die Geschäfte reinnehmen, die noch für Umsätze sorgen. Mhm. Und die Geschäfte siehst du in allen Städten mittlerweile. Genauso wie du in Essen siehst, wie du sie in Dortmund siehst, auf den tollen Einkaufsstraßen mittlerweile, die alle gleich aussehen. So, das sind die einzigen, die noch unterwegs sind. Aber das hat eine Verantwortung bei uns allen, dass wir Amazon toll finden, dass wir alles toll finden, uns drei Sachen gleichzeitig liefern zu lassen. Drei Paar Schuhe in unterschiedlichen Größen, zwei Paar dann einpacken, nach Hause schicken und nicht mehr in die Innenstädte gehen und sich dann wundern, dass es da noch nicht mal mehr ein Schuhgeschäft gibt.
Ich muss euch jetzt mal unterbrechen, weil unsere Zeit abgelaufen ist.
So, da frage ich später.
Du kannst auch später fragen noch. Ja. Also, ich fand aber total spannende Diskussion darüber.
Ich wollte ihm jetzt das Schlusswort geben. Und zwar, ich gucke mir den Kreis Recklinghausen an, die ehemals stolze Sozialdemokratische Partei Deutschlands, die in Gladbeck bei der letzten Wahl 47% etwa geholt hat.
Ja, ein bisschen mehr.
Ich gucke jetzt nach. 47,3. Entschuldigung, 47,3. Die in Ohr-Erkenschwick mal 66-67% holte. Also das ist Wahnsinn. So, Ohr-Erkenschwick ist so Kassel-Brauxel.
Wahnsinn.
Ist eine sozialdemokratische Stadt, da bestand der Wahlkampf darin, dass der Bürgermeister über den Wochenmarkt ging und sagte, wir sehen uns am Sonntag.
Ja.
Mittlerweile gibt es da noch nicht mal mehr einen eigenen Kandidaten für den Bürgermeister. In Herten hattet ihr einen großartigen Bürgermeister, der jetzt lieber in der Wirtschaft ist, der in der Emscher-Genossenschaft
ist. Das ist ein genossenschaftlich organisiertes Modell.
Ja,
also,
ist die Volksbank auch.
Also,
ist die Volksbank auch und die bäuerliche Bezugs- und Arbeitsgenossenschaft auch. In Herten habt ihr den Mann nicht mehr. In Waltrop hattet ihr den Bürgermeisterposten bei der letzten Wahl auch verloren. Es sieht nicht so dolle mehr aus für die SPD. Kommt denn noch die Unterstützung aus den Kommunen oder musst du wirklich so auf eigene Rechnung das alles machen?
Man muss richtig auf eigene Rechnung auch unterwegs sein, aber ich spüre großes Engagement auch bei ganz vielen und ganz vielen jungen Leuten, die wir in der SPD, Gott sei Dank, bei uns in der Region auch haben,
das ist
die auch richtig mithelfen.
Dann gibt es einen Mitbewerber in einer anderen großen demokratischen Partei, der auf seinen Posten als Bürgermeister der wunderbaren Stadthaltern am Stausee, also Hass abgekürzt, also Haltern am Stausee, verzichtet und der möchte auch Landrat werden und der tritt an als Kreisbürgermeister. Ja, also so, das hört sich sehr dörflich an, der macht auch im Gegensatz zu dir Werbung mit landwirtschaftlichen Themen auch. Was ist der Unterschied zwischen dem Konzept Kreisbürgermeister und dem Michael Hübner?
Ich glaube, das habe ich vorhin eingangs deutlich gemacht, ich möchte den Kreis nach innen und nach außen stärken und nicht nur dafür da sein, dass wir sozusagen einen Rumpfkreis haben. Und den Eindruck habe ich mit dem Begriff Kreisbürgermeister, wenn er das damit sagt. Und ich stehe wirklich dafür, dass wir einen starken Staat haben, der handlungsfähig ist. Und ich möchte auch eine handlungsfähige Kreisverwaltung haben. Und dass die in Corona-Zeiten notwendiger war beim öffentlichen Gesundheitsdienst, also sprich im Bereich Gesundheit, konnte man ja deutlich erkennen halt. Und da müssen wir besser werden halt. Und deshalb möchte ich klassischer Landrat werden für diesen Kreis. Auch wenn er nicht so geachtet wird wie deine Zwischenbemerkungen, die du gerade gesagt hast. Der Landrat im Kreis Recklinghausen gilt nicht so viel wie in vielen anderen Landkreisen Deutschlands, dass so der Fall ist. Das mag schon sein, aber das kann man sich ja vielleicht auch erarbeiten.
Ja gut, also die Möglichkeit besteht, wenn man im schönsten Kreis des Ruhrgebietes, im größten Kreis der Bundesrepublik wohnt, dann gibt es die Wahl am 13. Es könnte sein, dass es eine Stichwahl gibt. Wir verlängern hier nicht. Dankeschön. Ja. Programme kann man sich angucken, auch der Mitbewerbenden. Und wir sind raus, ne? Oder, Mewiese?
Ja, und Fragen kann man stellen. Das gibt es ja auch noch. Dass man noch Fragen anstellen. Reinschicken kann.
Also, er will jetzt hier überziehen, er will Sendezeit schieben.
Das ist unglaublich. Ja. Er hat uns unterbrochen halt. Wir hatten eine so schöne Diskussion.
Ja, aber ich habe auf die Uhr geguckt. Siehst du leider, das Rote auf der Kontrolluhr ist leider schon weg seit einiger Zeit.
Hat mir aber ganz viel Spaß gemacht. Danke.
Bitte.